ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Wenn wir mal wieder so richtig Lust auf Kunst und Kultur haben, dann schauen wir doch in der Regel, welche Ausstellungen die Museen gerade haben, was im Kino läuft oder was die Theater im Programm haben. Dabei gibt es ja auch Kunst, die dort nicht zu finden ist, die ganz bewusst nicht in Räume gepresst werden will. Und um diese Kunst, um die Kunst, die raus muss, geht es heute. Es ist ja so, dass man genau die Sachen, die einen gerade bewegen, oft auch bewusster im Alltag wahrnimmt. Und seit ich mich mit dem Thema dieser Sendung, also der Kunst, die raus muss, beschäftige, sehe ich überall Kunst. Im Park bei mir um die Ecke steht zum Beispiel eine Skulptur von einem riesigen Stier. Auf vielen Plätzen, manchmal sogar in der Mitte von Verkehrsinseln, steht Kunst. Wie gesagt, ich nehme die manchmal wahr, weiß aber meistens gar nichts darüber. Und genau das könnte sich bald ändern, weil es eine neue Serie in der Hessenschau gibt. Kunst to go heißt die. Die HR-Redakteurin Eva Reichert hat die quasi erfunden, auf jeden Fall aber auch mit umgesetzt. Eva, was passiert in dieser Serie?
Ach, das ist so ein wunderbares Projekt, weil wir uns vorgenommen haben, diese ganzen Installationen, Skulpturen und Installationen, die man da sehen kann, mal so ein bisschen zu erklären, aber eben nicht auf eine faktenreiche, schwermütige Art, sondern irgendwie versuchen wir zu gucken, was fühlen wir dabei, was ist unsere Wahrnehmung. Und da haben wir einen Spezialisten dazu.
Ah, stimmt. Jakob Schwertfeger, ne, ist da in der Sendung, der durch diese kleine Serie führt. Den kenne ich vor allem als Comedian. Der ist aber auch noch Kunsthistoriker,
ganz genau, ja. Und er verbindet für unsere Serie wunderbar beide Fähigkeiten, die er hat, dass er nämlich total unterhaltsam uns erklärt, in welcher Zeit hat der Künstler gelebt, was hat er sich dabei gedacht, und vor allem sagt er auch immer, wie es auf ihn wirkt. Da glitzert was und fängt die Umgebung ein, hat es der Künstler wohl mitbedacht, als er diese Installation entwickelt hat. Und so haben wir derart viel Spaß schon bei der Produktion, dass wir hoffen, dass die anderen, die Nutzer, Zuschauer, Hörer, auch diesen Spaß empfinden werden.
Ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Mal in einer Stadt oder an einem Ort, wo ihr dann guckt nach Kunstwerk im öffentlichen Raum.
Genau. Unser Ziel, ob wir das schaffen, weiß ich nicht, ist eben so viele Städte wie möglich aus Hessen zu besuchen. Und wir haben uns in jeder Stadt drei Kunstwerke ausgesucht. Also mal ist es nur Skulptur und mal was völlig anderes. Und versuchen auch immer, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Natürlich, man will ja auch irgendwie niemanden langweilen, vor allem uns selber nicht. Und dann ziehen wir von Skulptur zu Skulptur oder Installation und schauen uns an, was die mit uns macht.
Und der Jakob Schwertfeger, hat er sich die Skulpturen selber ausgesucht, die ihn irgendwie anspringen, wo er denkt, da kann er besonders viel erzählen? Oder sucht ihr euch das gemeinsam aus?
Genau, auch das war Teamarbeit. Also wir haben quasi auch die Städte so ein bisschen aufgeteilt. Was machst du, was mach ich? Und haben uns da rausgesucht, was alles steht auf Plätzen und in den Parkanlagen. Und haben dann auch zum Teil schwer gestritten, weil der eine wollte es dann lieber historischer, mehr, dass es zur Stadt passt, Darmstadt, Wissenschaftsstadt, und der andere fand gerade das langweilig. Oft ist es auch an Drehgenehmigungen gescheitert, wenn es auf dem Schulgelände steht oder irgend sowas. Aber wir haben schon diese ganzen Listen, und es gibt unfassbar viel Kunst im öffentlichen Raum. Also wir haben all diese Listen gemeinsam durchgearbeitet.
Wow. Auf jeden Fall hört sich das so an, als ob man da einiges über die Kunst im öffentlichen Raum erfährt. Und nur so, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie sich das dann anhört, habe ich noch einen kleinen Ausschnitt dabei aus der Hessenschau-Sendung über Wiesbaden.
Wegen dieses Kunstwerks wurde sogar mal die Polizei gerufen. Da hat jemand diese einsamen Gepäckstücke gesehen und sich gedacht, vielleicht ist das eine Bombe, und hat die Polizei verständigt. Tatsächlich ist es aber ein Kunstwerk von Andreas von Weizsäcker, und der hat diese Koffer und Taschen fest im Boden verankert. Was ich so toll finde an dem Werk, dass hier einfach so völlig alltägliche Gegenstände genommen werden, aber indem sie plötzlich in Gusseisen sind, verlieren sie ja ihre Funktion komplett und erzählen ganz, ganz viele Geschichten. Also man denkt hier ja an, keine Ahnung, an Urlaub, an Hektik, ans Unterwegssein, aber auch, also so geht es mir, an Deportationen, dieses verlassene Gepäck. Und das ist ja leider wieder ein sehr aktuelles Thema. Man denkt aber auch schon verständlicherweise an sowas wie Bombendrohung. Also wahnsinnig viele Geschichten, die das hier erzählt. Und das am Ende sind einfach nur Taschen. Und das finde ich toll.
Das war ein kleiner Höreindruck, wie sich die Serie Kunst to go anhört. In der Sendung hier geht's ja um Kunst, die raus muss, also wirklich nur draußen funktioniert auch. Wie war's denn bei den Kunstwerken, die ihr in der Hessenschau-Serie aufgreift? Funktionieren die nur draußen oder könnten die auch im Museum stehen?
Also ich glaube teils, teils. Zum Beispiel die drei Schwätzer in Gießen, die sind auf so einem zentralen Platz und die stellen ja genau die Leute da, die drumherum stehen und laufen und sich unterhalten und die Einwohner von Gießen sind, die können nur da stehen. Oder ich denke jetzt gerade an den Gulli in Wiesbaden vor dem Nassauischen Kunstverein, weil das ist der Eintritt in das Museum für das Unterbewusstsein von uns allen. Und das ist ein sehr kleiner Eintritt und es ist allerdings weltweit vernetzt. Das heißt, es gibt in vielen Städten dieser Welt Gullis und dort treffen dann alle unsere Unterbewusstsein zusammen, nachdem wir verstorben sind. So ist das Konzept des Künstlers.
Klingt sehr spannend. Aber jetzt mal nochmal zur Hessenschau-Serie selbst. Wie viele Teile wird es denn dann geben?
Insgesamt sind 9 Teile in der Produktion. Eine, nämlich der Pilot, ist schon gesendet worden.
Das ist Wiesbaden, ne?
Der Pilot war Frankfurt. Ach, tatsächlich. Frankfurt. Ist schon im November gelaufen. Und jetzt würden wir für Mai, Ende Mai, Anfang Juni 4 Folgen produzieren und senden und ausstrahlen. Und im Oktober, ab 3. Oktober, geht's nochmal los mit weiteren 4 Folgen.
Und ihr habt jetzt Pilot Frankfurt. Welche Städte sind noch dabei?
Wir haben Darmstadt, Wiesbaden, Gießen. Wir haben Kassel, Bad Karlshafen, Bensheim, Rothenburg und Limburg.
Und Fulda.
Und Fulda.
Und dann noch die letzte Frage. Wann genau geht's los? Wann laufen die Sendungen?
Am 30. Mai, 31. Mai, 1. und 2. Juni.
Die neue Serie Kunst to go ist also bald in der Hessenschau zu sehen und auch im Radio zu hören. Und Eva Reichert hat schon ein bisschen verraten, was uns da erwartet. Wenn man im Süden von Darmstadt, genauer gesagt im Stadtteil Bessungen, einen Waldspaziergang macht, dann kann es passieren, dass man plötzlich ungewöhnliche Dinge zwischen den Bäumen sieht. Eine Riesenspinne aus Holz zum Beispiel, farbenfrohe Mandalas oder zerzupfte Stoffbahnen, die irgendwie eine Art Tor oder Haus bilden. Ute Ritschel ist nicht ganz unschuldig an diesen seltsamen Dingen, die da im Darmstädter Wald passieren. Sie ist nämlich Kuratorin beim Verein für internationale Waldkunst. Deshalb wollte ich von ihr wissen, was ist das eigentlich genau da im Wald?
Wir machen den internationalen Waldkunstpfad seit 22 Jahren und dort stehen im Moment etwa 40 Kunstwerke, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Es gibt einige Kunstwerke, die eben sehr lange bleiben, 10, 12 Jahre und das sind die, die man jetzt auch sehen kann und dort entstehen eben, sagen wir mal, langfristige, kurzfristige und ganz, ganz kurzfristige Kunstwerke. Man kann also in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Prozessen die Kunstwerke auch beobachten.
Und was für eine Art Kunst ist da zu sehen? Also ist das eher was Gemaltes? Ist es eher was Stoffliches? Was ist das für eine Art von Kunst?
Also wir arbeiten vor allem mit nachhaltigen Materialien, also fast alles ist Holz. Es ist auch so, dass wir gelegentlich auch mal Stoff haben. Es gibt auch mal was mit Metall, mal mit Stein auch. Aber ich lade keine klassischen Bildhauer ein, um ein dauerhaftes Werk zu machen, sondern es sind alles Kunstwerke, die uns die Künstler einreichen, die auf ein Thema zugeschnitten sind. Denn wir haben bei jedem Waldkunstpfad, der ja alle 2 Jahre stattfindet, auch immer wieder ein neues Thema. Letztes Jahr war es Kunst-Natur. Wandel und dann waren das eben auch Kunstwerke, die sehr dem Wandel unterlegen waren oder sich bewegt haben im Wind zum Beispiel. Aber dieses Jahr ist es ja wieder ein ganz anderes Thema und entsprechend sind dann die Kunstwerke auch anders wieder konstruiert. Aber auch dieses Jahr wird es wieder sehr viel aus Holz geben.
Ich denke mal, die meisten Menschen gehen ins Museum oder in eine Galerie, wenn sie Kunst anschauen wollen. Warum sind die Kunstwerke bei Ihnen im Wald gelandet?
Ja, das fing eigentlich so an, dass ich auch schon seit 1995 Kunst in der Natur gemacht habe, im öffentlichen Raum. Und mir das sehr gut gefallen hat, wie die Menschen darauf reagiert haben. Denn wir haben ja sehr viel Kunst im öffentlichen Raum, die so repräsentative Zwecke erfüllt, so Identifikationsorte auch sind. Und wir haben uns gesagt, wir wollen also mit ortsspezifischen Projekten arbeiten. Und im Wald gibt es eben sehr viele Orte, auf die die Künstler Bezug nehmen können. Es ist sozusagen auch eine Partnerschaft zwischen Künstler und Wald, wenn er sich so seinen Ort aussucht. Es sind auch prozessorientierte Werke. Das heißt, man sieht erstmal, wie sie entsteht, aber man sieht auch, wie sie von der Natur wieder bearbeitet werden, verändert werden oder wenn Schnee drauf liegt. Man kann sie in allen Zuständen auch sehen, fotografieren, dokumentieren. Es ist also eine wunderschöne Art des Kunsterlebnisses.
Das heißt, es gibt Kunst, die eigentlich nicht in geschlossene Räume gehört.
Ja, definitiv. Oder auch gar nicht da wirken würde. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Waldkunstdorf. Und das wird im geschlossenen Raum nicht wirken. Es sind drei Hütten mit einem runden Platz. Und in diesem Dorf, das ein Künstler, der auch sehr viel Tai Chi macht, gebaut hat vor vielen Jahren, da treffen sich die Menschen und beschäftigen sich miteinander. Wir machen Workshops da, Lesungen, Picknicks. Und das ist wirklich ein Kunstort, der nur im Wald funktioniert und auch nur in einem offenen Bereich, wo die Bäume sehr hoch sind, da wo nochmal so ein Dach drüber ist.
Okay, ich find's ja in Museen ziemlich auffällig, dass die Besucher und Besucherinnen da sofort so eine andere Haltung einnehmen, sobald sie sich die Kunst anschauen. Oft gehen sie dann so bedächtig rum, haben die Hände hinter dem Rücken überkreuzt. Manche rennen jetzt auch immer mit diesen Audioguides am Ohr rum. Und es wird nicht laut gesprochen, sondern eher gemurmelt. Gerannt wird sowieso nicht. Also alles so ein bisschen andächtig. Wie ist es auf dem Waldkunstpfad?
Ja, das ist eher so ein Entdeckungsweg. Wir haben etwa 2,6 Kilometer, auf denen die Besucher laufen können. Die können ja auch die kleinen Wege an den Seiten benutzen. Wir haben einen Teich, wir haben einen Anstieg. Also man kann viele andere Dinge entdecken, aber man kann eben auch die Kunst erlaufen, erwandern, erfahren. Man kann sie anfassen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil bei uns. Das ist im Museum meistens nicht möglich. Ich habe sehr viele interaktive Projekte auch, wo man reingehen kann, durchlaufen kann. Also dieses Jahr entsteht zum Beispiel auch so ein Regenobjekt, wo man durchlaufen kann. Wenn es regnet, dann funktioniert es natürlich besser, aber wenn es nicht regnet, ist es trotzdem sehr schön, wenn man durchlaufen kann. Das sind also ganz unterschiedliche Wege des Herangehens an diese Kunstwerke in der Natur. Und dadurch, dass die ja auch vergänglich sind, kann man mit ihnen ja auch gucken, wie sich es weiterentwickelt.
Das klingt super. Wann fängt denn die Ausstellung an?
Wir haben ab dem 5. August unser dreiwöchiges Symposium. Dann kommen die Künstler aus 12 Ländern dieses Jahr und die werden dann 3 Wochen Zeit haben bis zum 24. August. Da wird dann die große Eröffnung im Wald sein, am Tag vorher noch eine Konferenz, eine Waldkunstkonferenz zum Thema Kunst, Natur, Wasser. Das ist eben unser Jahresthema dieses Jahr. Und da wir nicht sehr viel Wasser im Wald haben, das ist ja auch die Problematik, ne, dass das Wasser eigentlich fehlt im Wald, werden halt alle Kunstwerke in irgendeine Art mit Wasser zu tun haben. Und es wird spannend.
Jetzt haben Sie uns schon ein bisschen verraten, was es zu sehen gibt. Haben Sie denn schon so ein Highlight, mit dem Sie uns ein bisschen auf den Geschmack bringen können, wie Sie uns in den Wald locken wollen im August?
Ja, es gibt viele wunderschöne Sachen. Es wird einen 5 Meter hohen Tropfen geben zum Beispiel. Wir werden Hörbänke haben mit Interviews zum Thema Wasser und die Hörbänke sehen aus wie große Pfützen, auf die man sich setzen kann. Es gibt eine Arbeit, die aus Phytoplankton bestehen wird. Jedes kleines Phytoplanktonteil wird vielleicht 10, 15 Zentimeter groß sein und da kann man dann unten drunter durchgehen, wie als ob man im Meer ist und das mitten im Wald. Wir werden Wasserklänge haben. Da gibt es dann Zapfhähne an den Bäumen, aus denen Wasser tropft. Also viele, viele spannende Dinge werden sein.
Wir haben in der Sendung schon verschiedene Beispiele gehabt von Kunst, die außerhalb von Räumen funktioniert. Dabei ging es allerdings um bildende Kunst, also Malerei, Bildhauerei oder Baukunst. Aber es gibt ja auch noch die darstellende Kunst, also Theater, Oper oder Musical zum Beispiel. Und weil ich gerade im Urlaub in Spanien war und dort unter anderem auch eine antike römische Theaterruine angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die darstellende Kunst ja ursprünglich auch draußen stattgefunden hat. Und auch nur da. Die alten Griechen, die Römer, die saßen open air im Halbrund, um sich zum Beispiel eine Tragödie von Euripides oder eine Komödie von Sokrates anzuschauen. Und solches Open-Air-Theater gibt es ja auch heute noch. Die Freilichttheater sind sogar sehr beliebt. Die Burgfestspiele in Bad Vilbel zum Beispiel schauen sich jedes Jahr rund 100.000 Menschen an. Damit ist es das besucherstärkste Theaterfestival in Hessen. Deshalb habe ich mit der Dramaturgin der Burgfestspiele gesprochen, mit Ruth Schröfel. Also ganz konkret die Frage, warum machen Sie Theater nicht in geschlossenen Räumen, sondern in einer Wasserburgruine?
Also, ich glaube, wir machen Theater. Punkt. Und diese Nähe zu dem griechischen Theater und, wie ich auch immer gerne sage, auch zu Shakespeare, dadurch, dass auch in der englischen Theaterlandschaft zu Shakespeares Zeiten draußen gespielt worden ist, das gehört eigentlich eher zu dem Theater, das für das Volk und für die Leute etwas Gutes bietet, als der geschlossene Raum, der ja viel später dazugekommen ist. Wir sind ursprünglicher und ich glaube, deswegen kommen die Leute auch gerne. Es ist ein offener Raum, es spielt die Natur mit, also man ist auch verbunden mit den Vögeln, die eben da mal drüber fliegen oder die Ente, die mal über das Dach watschelt. Und wir haben gerade jetzt das Froschgequake jeden Abend draußen und ich glaube, dieses Zusammenspiel, dass man eben im Freien ist, dass man die Natur mitnimmt und trotzdem ein Erlebnis hat, ein analoges Erlebnis auf der Bühne von Menschen für Menschen, das ist einfach nach wie vor großartig.
Aber gerade das, dieses Draußensein, wie Sie sagen, mit den Geräuschen, die es drumherum gibt, das kann ich mir auch als große Hürde vorstellen. In meinem Rhein-Main-Gebiet, da fliegt ja ständig irgendwie ein Flugzeug drüber oder so.
Ja.
Das stört ja dann auch eine Aufführung eventuell. Wie gehen Sie denn mit solchen Herausforderungen um?
Also die Herausforderungen sind da natürlich da, aber die Kunst des Theaters, des Schauspiels liegt ja dann vielleicht auch darin, dass man die Leute doch auf sich fokussiert und das andere drumherum dann eben nur so wahrgenommen wird, wie es eben nicht weiter stört. Und natürlich haben wir anders als zu griechischen oder Shakespeares Zeiten als Hilfsmittel die Mikroport, die technische Unterstützung, das ist klar. Also nur die Stimmen würden im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, kaum noch gegen diese störenden Außengeräusche ankommen.
Ja, Shakespeare hatte jetzt auch keine Flugzeuge, gegen die er ansprechen musste, ne?
Eben, ja.
Wie ist denn das von Schauspielseite? Ich meine, Sie sind ja Dramaturgin. Wie ist es für die Leute, die auf der Bühne sind? Wie ist das Open-Air-Feeling? Macht das was mit einem? Tritt man da anders auf? Ist die Inszenierung wirklich eine andere?
Ich glaube an sich, die Idee einer Inszenierung, die von dem Regisseur, der Regie, der Intention ausgeht, ist keine andere, als wenn sie das woanders machen würden. Aber natürlich haben die Schauspieler auf der Bühne, schauen die zumindest ab 8 Uhr noch, schauen die in einen Publikumsbereich, der hell ist. Wir kennen also anders als häufig im geschlossenen Schauspiel dann natürlich auch die Gesichter und kriegen wahrscheinlich oft mehr von den Reaktionen mit. Und was aber alle Schauspieler und Musical-Darstellerinnen wirklich auch immer sagen, dass sie es sehr mögen, wie so langsam die Dämmerung hereinbricht und wie eben im August das Licht auf der Bühne sich anders auswirkt als Anfang Juli, wo es eben abends noch recht lange hell ist.
Die Burgfestspiele fangen ja jetzt gerade an, gehen den ganzen Sommer über bis zu Anfang September, soweit ich weiß. Mhm. Frau Schüffel, machen Sie uns doch ein bisschen den Mund wässrig. Was sind die drei absoluten Highlights dieses Jahr?
Das ist aber eine ganz üble Frage.
Ja.
Also wir hatten einen zauberhaften Premierensonntag mit der Zauberer von Oz. Die Smaragdstadt glitzerte im Sonnenschein, die Kinder und die Familien waren glücklich und die Melodien sind wirklich eingängig und wunderbar. Und als erstes Abendstück haben wir die 8 Frauen. Wir wissen alle, wie wenig gute Rollen es für Frauen auf der Bühne gibt und wir machen da jetzt hier wirklich ein Stück mit 8 Frauen für 8 Schauspielerinnen, die sich austoben können in ihrem Können. Das ist großartig. Und dann haben wir Tutsi im Musical-Bereich. Das kommt erst im Juni, am 15. Juni dann raus. Und auch hier das Besondere, dieser bekannte Film ist als Musical eigentlich jetzt das erste Mal auf einer Freilichtbühne zu sehen. Und ja, wir wissen ja alle, wie schön dieses Thema ist, um diesen arbeitslosen Schauspieler, der, um sich beruflich tatsächlich austoben zu können, zur Frau wird.
Der Zauberer von Oz wurde ja gerade auch als besonderes Highlight erwähnt. Deshalb gibt's hier nochmal ein Hörhäppchen dazu, eingefangen von Andreas Hieke und Rainer Dachselt.
Nirgends ist es schöner als daheim, singen sie auf der Bühne der Filbeler Burgfestspiele. Aber dann geht es doch ganz schnell auf eine abenteuerliche Reise. Dorothy wird vom Sturm gepackt und in die Fantasiewelt Oz gewirbelt. Auf der Bühne geht es entsprechend turbulent zu, berichtet Stefan Preuth, der die Vogelscheuche spielt.
Mein Solo ist ziemlich tanzlastig und dabei zu singen in dieser Hitze hier, das ist nicht ganz ohne. Aber es macht Spaß. Man kann auf jeden Fall richtig, richtig Spaß haben hiermit.
Der Zauberer von Oz ist ein Kindermusical-Klassiker aus den USA. Ein modernes Märchen, spannend, mit viel Witz und einer ganz besonderen Magie, die auch den Regisseur Christian Voss fasziniert.
Das Theater hat eine Zauberkraft und das ist die Geschichte, Geschichte erzählen. Und das klappt immer noch. Das klappt auch in Zeiten von TikTok, YouTube und Instagram. Unsere Zauberkraft wirkt und ist zeitlos und wir bekommen die Kinder immer.
Die Figuren, die Dorothy im Land Oz trifft, sind alle auf der Suche nach etwas Wichtigem. Der Blechmann sucht sein Herz, die Vogelscheuche sucht ihren Verstand und der ängstliche Löwe seinen Mut.
Meine Tatzen vertragen kein Wasser. Ich kann nicht putzen und den Boden schrubben. Das hat mir auch schon mein Arzt bescheinigt.
Es war sehr schön, weil plötzlich kommt einfach jemand und dann weiß man nicht, was jetzt einfach sofort passiert.
Ich finde schön, dass hier viel gesungen und getanzt wird. Das finde ich sehr unterhaltsam.
Die Burgfestspiele in der stimmungsvollen Vilbeler Wasserburg sind mit über 100.000 Besuchern das besucherstärkste Festival Hessens. 11 Inszenierungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm. 3 davon speziell für Familien. Ronja Räubertochter, Das kleine Gespenst und eben Der Zauberer von Oz.
Ein buntes Programm also bei den Burgfestspielen Bad Vilbel dieses Jahr. Das Landesmuseum Darmstadt wird übrigens auch gerade deutlich bunter. Auch hier geht's um Kunst, die raus muss. Denn die international renommierte Streetart-Künstlerin Matt C. färbt die zentrale Fußgängerachse zwischen Friedensplatz und Herrengarten Stück für Stück ein. Das alles gehört zum Großprojekt Museum Go Street Art. Da widmet sich das Hessische Landesmuseum um Graffiti als künstlerische Ausdrucksform. Wie das genau aussieht? Meine Kollegin Anna Vogel hat Matt C. über die Schulter geschaut.
Eine rosarote Wolke schießt aus der Sprühdose in der Hand von Matt C. Die Künstlerin, die eigentlich Claudia Walder heißt, steht auf einer Hebebühne. Die schwarze Cap ins Gesicht gezogen, eine Gasmaske über Mund und Nase und Kopfhörer auf den Ohren. Zu Elektromusik sprayt sie mit ihrem Team Quadratmeter für Quadratmeter am Landesmuseum Darmstadt.
Dass man eben nicht nur vor einer Wand steht, in der ein Bild hängt, sondern man geht in dieses Bild hinein. Das ist am Ende eben eine physische Erfahrung, nicht nur eine visuelle.
Rosa und Blau sind jetzt die beiden dominierenden Farben. In großen dynamischen Linien, Flächen und Verläufen ziehen sich die Farben über die Wände, die Böden und die Mauern an der Brücke über den Museumsbau Reinhold Kagel. Insgesamt fast 1000 Quadratmeter Grau hat Matt C. in einen Farbstrudel verwandelt.
Hier um die Ecke sieht man noch ein bisschen, wie die Wände aussahen. Die waren eigentlich so ein bisschen Weißbeton, verwaschen mit so ein paar Stellen, die auch ausgebrochen waren. Man hatte schon das Gefühl, das ist ein Parkhaus aus den 80ern.
Fast 3 Wochen ist Merci mit ihrem Team jetzt schon bei der Arbeit. Mal mit Pinsel, mal mit Spraydose bringt sie auf Beton, was sie bisher auf einer Leinwand entwickelt hat. Über ihre Schulter schaut Jessica Schmidt vom Landesmuseum Darmstadt, die das Projekt von seitens des Museums organisiert hat. Sie steht inmitten der blau-rosa Wände, während sie sagt:
Ich bin super glücklich und happy und kann es eigentlich auch immer noch nicht so richtig glauben, dass es jetzt wirklich da ist und an der Wand ist. Weil vor ziemlich genau einem Jahr, kann man sagen, ist die Idee gestartet.
Und zwar, um Graffiti als ernstzunehmende Kunstrichtung darzustellen. Als Kunst, die in Dialog mit der Umgebung tritt und die bewusst an bestimmten Orten entsteht, so Jessica Schmidt.
Und das natürlich direkt an unserem Museum. Das heißt, es ist auch für uns die Chance, einfach nochmal zu zeigen, hey Leute, hier passiert nicht nur drin Kunst, sondern auch draußen Kunst.
Für die Künstlerin Matt C. hat der Ort ihres Kunstwerks dabei auch eine wesentliche Bedeutung. Denn ihre Kunst entsteht genau über dem Raum, in dem das Landesmuseum Gemälde großer Künstler ausstellt.
Und ich finde das sehr schön, dass die Kunst der jetzigen Zeit, also Graffiti Street Art, die eine Brücke schlägt zu den anderen Epochen, die dann im Gebäude zu sehen sind.
Genau aus diesem Grund ist für Matt C. das Projekt am Landesmuseum Darmstadt trotz ihrer 25 Jahre langen Erfahrung als Street Art Künstlerin etwas ganz Besonderes. Aber nicht nur deshalb, auch die Dimensionen von fast 1000 Quadratmetern bemalter Fläche, die teils nur schwer zugänglich ist, waren herausfordernd, so die Künstlerin.
Also es war ein extrem physisch forderndes Projekt, mental fordernd, dass man diese Fluchtpunkte überall sieht. Das wird schon sehr, sehr lange nachwirken, auch bei mir.
Noch trocknet die Farbe. Der Durchgang am Landesmuseum Darmstadt ist deshalb noch mit Bauzäunen abgesperrt. Vermutlich nach dem Schlossgrabenfest wird das Kunstwerk dann aber für jeden erfahr- und erlebbar und der Vergänglichkeit preisgegeben. Für Streetart-Künstlerin Matzi ganz normal. Sie will nochmal alles filmen, fotografieren und dokumentieren. Was dann mit dem Kunstwerk passiert, das ist nicht mehr ihr Thema, sagt sie. Denn so sei es eben mit der Streetart.
Tja, Kunst, die raus muss, muss ich halt auch mit Regen, Sonne oder Taubenschiss rumschlagen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, auch in geschlossenen Räumen ist Kunst ja manchmal Kartoffelpüree oder Tomatensauce ausgesetzt. Das war's für heute. HR Infokultur zum Thema Kunst, die raus muss. Und passend zum Thema habe ich in der ARD Audiothek auch noch eine Serie gefunden. Banksy, Rebellion oder Kitsch heißt die und befasst sich in 9 Episoden mit den Mythen, die sich um den Streetart-Künstler ranken, mit der enormen Marketingmaschinerie rund um seine Werke, aber auch um seine Geschichte. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.